Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Und wir berichten gleich über die rätselhaften Langzeitfolgen einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus. Langzeitfolgen, unter denen auch viele Betroffene leiden, die zunächst nur ganz milde Krankheitssymptome hatten und dachten, sie hätten es schon hinter sich, wie diese Schwedin hier.
Ich bin 44 und hatte nie Gesundheitsprobleme. Jetzt Medikamente nehmen zu müssen, die mein Blut verdünnen, damit ich keinen Herzinfarkt bekomme, fühlt sich einfach total absurd an.
Außerdem blicken wir voraus auf ein Massenexperiment in der Arena Leipzig, das am Wochenende stattfinden soll, mit über 2000 Teilnehmern und dem Sänger Tim Bensko.
Also wir wollen eine Großveranstaltung nachstellen hier unter Studienbedingungen, wo wir ein bisschen was messen können. Was wir messen wollen hauptsächlich, das sind die Kontakte, die hier stattfinden. Und wir wollen messen einmal, wo finden die Kontakte statt und wie viele Kontakte sind das überhaupt. Und wir können dann ausrechnen, um wie viel können wir das Risiko denn wirklich reduzieren mit Maßnahmen, die wir ergreifen.
Der aufwendige Großversuch soll Konzertveranstaltern Wege weisen, wie sie trotz Corona-Pandemie wieder ins Geschäft kommen können. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ralf Krauter. Eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus kann völlig unterschiedlich verlaufen. Während manche gar nicht merken, dass sie sich angesteckt haben, kommt es bei rund 14% der positiv Getesteten in Deutschland zu einem schweren und bei gut 4% zu einem tödlichen Verlauf. Wer glaubt, er wäre längst über den Berg, sollte sich aber auch nicht zu sicher fühlen. Denn mittlerweile häufen sich aus vielen Ländern die Meldungen, dass Genesene mit langwierigen Folgeerkrankungen zu kämpfen haben. Während die Betroffenen sich vernetzen und Selbsthilfegruppen bilden, rätseln die Forscher über die Ursachen der chronischen Langzeitfolgen. Christine Westerhaus berichtet.
Ich habe mich bei meinem Sohn angesteckt, der das Virus im Kindergarten bekommen hat. Das war Anfang März. Ich habe mich zu Hause um ihn gekümmert und eine Woche später bin ich morgens mit Halsschmerzen aufgewacht und bekam leichtes Fieber. Insgesamt hatte ich sehr milde Symptome.
Gut eine Woche später fühlt sich Therese Lindström sogar wieder fit genug für eine Joggingtour. Doch zwei Tage später wacht die Schwedin morgens auf und bekommt nur sehr schwer Luft. Dann kommen Schmerzen in der Brust und Herzattacken hinzu. Sie wird ins Krankenhaus eingeliefert.
Dort wurde festgestellt, dass mein Blut zu Hyperkoagulation neigt, also zu vermehrter Gerinnung. Und ich habe eine Livedo reticularis entwickelt, eine Art Entzündung in den Blutgefäßen. Deshalb muss ich seit Monaten blutverdünnende Medikamente einnehmen.
So wie Therese Lindström geht es vielen Patienten auf der ganzen Welt, die eine Infektion mit SARS-CoV-2 hinter sich haben. Die meisten berichten von ausgeprägter Müdigkeit, die über viele Wochen anhält. Viele klagen über Schmerzen in der Brust oder Muskelbeschwerden. Einige haben neurologische Probleme wie Lähmungserscheinungen, Kopfschmerzen oder Geschmacks- und Geruchsverlust. Inzwischen haben sich viele Betroffene in Online-Foren zusammengetan und Selbsthilfeorganisationen gegründet. Doch die Ursachen für diese langwierigen Krankheitsverläufe sind noch weitgehend unklar, sagt Hans-Gustav Ljunggren, Immunologe am Karolinska-Institut in Stockholm.
Wir wissen noch sehr wenig darüber. Klar ist aber, dass man auch nach anderen Atemwegsinfektionen, die durch Viren oder Bakterien verursacht werden, chronisch krank werden kann. Das ist also nichts, was für Covid-19 spezifisch wäre. Allerdings ist auffällig, dass die meisten Langzeitkranken sehr spezielle Symptome haben und auch von vielen verschiedenen Beschwerden berichten.
Bei den meisten Betroffenen verläuft die Krankheit so wie bei Therese Lindström zunächst harmlos. Erst in einer Art zweiten Welle nimmt die Infektion dann neu an Fahrt auf.
Viele Patienten berichten von Symptomen, die an einem Tag kommen und am nächsten wieder verschwinden. Manche beschreiben es als eine Art Achterbahnfahrt, andere wie einen Adventskalender, bei dem sich jeden Tag eine Tür öffnet und ein neues Symptom zeigt.
Und noch etwas sei auffällig, meint Hans-Gustav Ljunggren.
Die meisten der Betroffenen, die sich in den sozialen Medien zu Gruppen zusammenschließen, sind Frauen. Vielleicht liegt es daran, dass Frauen in den sozialen Medien einfach aktiver sind. Aber es ist auf jeden Fall interessant, denn wir wissen, dass Frauen auf Infektionskrankheiten mit einer sehr viel stärkeren Immunantwort reagieren als Männer.
Möglicherweise befällt das Virus bei Menschen mit einem leichten Krankheitsverlauf zunächst nur die oberen Atemwege und erst später in einer zweiten Welle andere Zellen des Körpers. Und dann, so eine Hypothese, könnte der Organismus Schwierigkeiten bekommen, das Virus dauerhaft aus dem Körper zu verbannen.
Wir wissen, dass der Rezeptor ACE2, an den das SARS-CoV-2 bindet, auf verschiedenen Zelltypen im Körper sitzt. Das könnte ein Hinweis sein. Vielleicht haben die betroffenen Personen einfach Schwierigkeiten, die Abwehrreaktionen ihres Immunsystems wieder zu beenden.
Wie lange die Symptome anhalten können, ist bislang genauso unklar wie vieles andere. Therese Lindstrom kann zwar inzwischen wieder ein halbwegs normales Leben führen, dank der blutverdünnenden Medikamente. Doch sie befürchtet, dass sie diese Arzneien nun dauerhaft einnehmen muss.
Ich bin 44 und hatte nie Gesundheitsprobleme. Jetzt Medikamente nehmen zu müssen, die mein Blut verdünnen, damit ich keinen Herzinfarkt bekomme, fühlt sich einfach total absurd an.
Sind einfach noch sehr viele Fragen offen bezüglich des neuen Coronavirus. Christine Westerhaus über rätselhafte Langzeiterkrankungen im Gefolge von Covid-19, über die aus vielen verschiedenen Ländern inzwischen berichtet wird.
Muss nur noch kurz die Welt retten. Danach flieg ich zu dir. Noch 148 Mails checken. Wer weiß, was mir dann noch passiert, wenn es passiert so viel. Muss nur noch kurz die Welt retten und gleich danach bin ich wieder bei dir.
Mal eben kurz die Welt retten, das werden der Musiker Tim Bensko und die über 2000 Konzertbesucher, die man am Samstag in Leipzig erwartet, vermutlich nicht schaffen. Aber vielleicht helfen sie dabei, die Veranstaltungsbranche zu retten. Nötig hätte die es nämlich, denn seit Beginn der Corona-Pandemie gibt es keine Konzerte vor großem Publikum mehr, wegen der Ansteckungsgefahr. Um herauszufinden, wie sich das Infektionsrisiko bei Großveranstaltungen am besten senken ließe, organisieren Wissenschaftler in der Quarterback Immobilien Arena in Leipzig am Wochenende ein Massenexperiment, das es in dieser Form so noch nie gegeben hat. Maximilian Brose hat sich die Vorbereitung angeschaut.
Ein paar Bauarbeiter und ein Planungsteam sind die einzigen Menschen, die am Montag vor der Quarterback Immobilien Arena zu sehen sind. Das soll sich am Samstag ändern, dann werden hier gut 2000 Besucher eines Tim Bensko-Konzerts erwartet, erklärt Studienleiter Dr. Stefan Moritz, Chef der klinischen Infektologie des Uniklinikums Halle.
Also wir wollen eine Großveranstaltung nachstellen hier unter Studienbedingungen, wo wir ein bisschen was messen können. Was wir messen wollen hauptsächlich, das sind die Kontakte, die hier stattfinden. Und wir wollen messen einmal, wo finden die Kontakte statt und wie viele Kontakte sind das überhaupt.
Das Ziel der aufwendigen Aktion? Herausfinden, wie sich das Infektionsrisiko bei Großveranstaltungen reduzieren lässt. Matthias Kölmel, der Geschäftsführer der Arena Leipzig, wüsste das gern, denn seit dem 10. März finden hier keine Veranstaltungen mehr statt.
Aber es geht ja nicht nur um uns, sondern es geht um die komplette Branche. Es fängt beim Künstler an, über die Veranstalter, über die Veranstaltungstechniker. Diese ganze Struktur, die sich über Jahre hinweg aufgebaut hat, läuft natürlich schon Gefahr, wegzubrechen.
Die Umsatzeinbußen der Veranstaltungsbranche sind dramatisch. Marktforscher beziffern sie auf 80-100%. Als Stefan Moritz von der kritischen Lage Wind bekam, hatte er die Idee zur Restart-19-Studie.
Da hat er eben gesagt, ob wir prinzipiell dabei wären und es uns vorstellen könnten, da Kooperationspartner zu werden. Da haben wir gesagt, ja klar.
Damit war der Weg frei für ein Massenexperiment, das es so noch nirgends gab. Die Simulation einer Konzertveranstaltung mit tausenden Teilnehmern zwischen 18 und 50 Jahren, deren Kontakt untereinander ständig protokolliert wird. Mit Streichholzschachtelgroßen Geräten, die jeder umgehängt bekommt, sogenannten Tracern, erklärt Studienleiter Stefan Moritz.
Und diese Tracer machen Folgendes, sie messen permanent den Abstand zu allen anderen Tracern. Also immer wenn er einen Kontakt hatte, als Kontakt zählen wir alles, was unter 1,5 Meter ist, wird das eben registriert. Und wenn irgendwann eine Zeit überschritten ist, dann nehmen wir das als kritischen Kontakt.
Um zu messen, wo die längeren Kontakte stattfinden, sollen 50 Sensoren in der Arena per Funk ständig die Position aller Tracer lokalisieren. Und zwar während drei Konzertszenarien, die nacheinander durchgespielt werden.
Und das erste Szenario ist im Prinzip, wie man ein Konzert vor der Pandemie kannte. Wir haben zwei Eingänge und da gehen alle rein, sitzen 1:1 nebeneinander.
Beim zweiten Szenario sollen die Besucher durch 8 statt 2 Eingänge in die Arena strömen, um Kontakte zu reduzieren. Außerdem wird das Publikum etwas weiter auseinandersitzen und in 4 abgetrennte Blöcke aufgeteilt.
Im dritten Szenario machen wir das ähnlich, bloß dass wir die Abstände auf den Tribünen noch weiter erhöhen. Und da ist es dann so, dass jeder wirklich 1,50 Meter um sich rum hat.
Bei den Szenarien nehmen die Forscher auch den Eingangsbereich, die Toilettengänge und das Catering ins Visier. Um auch die Kontakte bei der Anreise zu untersuchen, erhalten etwa 600 Konzertbesucher ihre Tracer, bevor sie in 10 Sonderzügen der Leipziger Straßenbahn zum Konzert fahren. Für all diese Teilaspekte einer Großveranstaltung sammeln die Tracer im 5-Sekunden-Takt Daten. Insgesamt rechnen die Wissenschaftler mit etwa 4 Terabyte, die sie auswerten müssen. Außerdem modellieren sie die Luftströmung in der Arena.
Wir haben die gesamte Arena im Computer nachgebaut und haben die Lufträume dort in Kubikzentimeter große Würfel zerlegt und haben 4000 fiktive Probanden hineingesetzt in die Arena, die ständig Aerosole ausatmen. Da haben wir dann eben berechnen lassen von dem Computer, wo werden die Aerosole mit der Raumlufttechnik und der Thermodynamik eben hintransportiert.
Auch mögliche Hotspots für Schmierinfektionen sollen aufgespürt werden. Ein fluoreszierendes Desinfektionsmittel, das alle Besucher am Eingang erhalten, soll verraten, welche Oberflächen besonders häufig berührt werden. Alle Daten sollen dann Grundlage für ein präzises mathematisches Modell bilden.
Und wir können dann ausrechnen, um wie viel können wir das Risiko denn wirklich reduzieren, mit Maßnahmen, die wir ergreifen.
Um das Risiko einer SARS-CoV-2-Infektion bei den Versuchsteilnehmern und Teilnehmerinnen am Studientag zu minimieren, haben alle vorab ein Covid-19-Testkit erhalten. 2 Tage vor dem Versuch müssen die über 2000 Abstriche ausgewertet werden. Wer positiv getestet wurde, muss zu Hause bleiben. Ebenso alle, die aus Risikogebieten kommen oder Fieber und andere Symptome zeigen.
Dann setzen wir jedem FFP2-Masken auf und letztlich haben wir noch 40 Hygienestewards in der Halle.
Die sollen darauf achten, dass niemand in der Halle die Maske abnimmt und dass nur im Freien und mit genügend Abstand gegessen und getrunken wird. Trotz der umfassenden Infektionsschutzmaßnahmen und dem großen Medieninteresse haben sich für das 8-stündige Massenexperiment nur 2210 Freiwillige angemeldet. Ursprünglich geplant waren 4200.
Da müssen wir natürlich auf ein paar Effekte verzichten, aber die Großteil Informationen werden wir trotzdem kriegen, indem wir einfach Bereiche der Arena absperren.
Studienleiter Moritz schätzt, dass es 6 Wochen dauern wird, alle Daten auszuwerten. Die Ergebnisse dürfen nicht nur hierzulande auf Interesse stoßen. Forschergruppen aus Belgien und Australien planen ähnliche Großversuche und sind gespannt auf die Erfahrungen am Wochenende aus Leipzig.
Maximilian Brose über das geplante Massenexperiment in Leipzig zum Corona-Infektionsrisiko bei Großveranstaltungen. Und falls Sie am Samstag noch nichts vorhaben sollten und da mitmachen wollen, wer zwischen 18 und 50 ist, kann sich immer noch spontan anmelden, muss jetzt aber schnell sein. Details finden sich auf der Webseite des Projektes restart19.de. Und wir hier werden am Montag natürlich berichten, wie er so gelaufen ist, dieser Großversuch einer Konzertsimulation. Von Corona zu einem anderen Gesundheitsrisiko, das mindestens ebenso gefährlich ist: Übergewicht. Einer von 4 Menschen in Deutschland ist fettleibig und damit so dick, dass es definitiv krank macht. Medikamente, die das Abnehmen erleichtern, können zwar helfen, Pfunde zu verlieren, aber den durchschlagenden Erfolg, den bringen die bisher selten. Eine neue Generation von Präparaten gegen Adipositas könnte das aber ändern. Annike Meyer berichtet über neue Entwicklungen im Bereich künstlicher Hormone.
Eigentlich wäre die Lösung ganz einfach. Weniger essen, mehr bewegen. Dann sollte auch Schluss sein mit dem Übergewicht und seinen zahlreichen gesundheitlichen Nebenwirkungen. Sowohl die Erfahrung als auch die wissenschaftliche Erkenntnis zeigen aber, so leicht ist es nicht. Seit den 1990er Jahren hat sich die Zahl der stark übergewichtigen, der adipösen Menschen in vielen europäischen Ländern mehr als verdoppelt. Aufklärungs- und Präventionsprogramme haben daran nichts ändern können, erklärt Matthias Tschöp, wissenschaftlicher Geschäftsführer am Helmholtz-Zentrum München.
Das heißt, es ist wirklich ein Phänomen, das wir nicht in den Griff bekommen und das uns gesundheitlich natürlich mit den Spätschäden, den Langzeitfolgen große Probleme bereitet. Und wir haben das sicher in der Medizin am Anfang unterschätzt. Das ist tatsächlich mindestens genauso kompliziert wie Krebserkrankungen im Sinne der molekularen Netzwerke, die hier offenbar verrückt spielen.
Inzwischen weiß man, dass nicht allein der Magen über Appetit, Hunger und Sättigungsgefühl entscheidet. Das Gehirn ist immer mit dabei. Botenstoffe sorgen dafür, dass der Kopf weiß, was der Bauch tut und der Bauch, was der Kopf will. Bei Menschen mit einem krankhaften Essverhalten ist diese Kommunikation gestört. Das Gehirn signalisiert zum Beispiel kein Sättigungsgefühl mehr. Stoffwechselforscher wie Matthias Tschöp versuchen schon seit Jahren herauszufinden, ob es Stellschrauben in der Magen-Hirn-Verbindung gibt, mit denen gestörte Signalwege wieder eingestellt werden können. Sein Ziel? Ein Medikament zu finden, das stark Übergewichtigen beim Abnehmen hilft und damit auch das Risiko für Folgeerkrankungen wie Diabetes senkt. Die Idee ist natürlich nicht neu. Pillen oder Spritzen zum Abnehmen gibt es schon. Nur funktionieren sie nicht besonders gut.
Die zugelassenen Medikamente, die es jetzt, sagen wir mal, in Pillenform oder als orales Medikament gibt, haben maximal einen Effekt von, sagen wir mal, 2-5% Körpergewichtsverringerung. Aber zum Teil dann doch Nebenwirkungen. Und irgendwann ist es dann immer so, dass die Patienten, die sich viel mehr erwarten und auch für einen gesunden Lebenswandel viel mehr Körpergewichtsverlust bräuchten, sagen, na ja, jetzt habe ich das schon ein paar Monate gemacht und irgendwie geht es nicht weiter und dann lassen sie es auch wieder. Insofern ist das nicht der Erfolg, den wir brauchen.
Die Wirkung und die nicht immer harmlosen Nebenwirkungen von bisher zugelassenen Medikamenten beruhen meist auf einem der Botenstoffe, die zwischen Magen und Hirn vermitteln, wie zum Beispiel dem Glucagon-like Peptide, auch GLP-1 genannt. Die natürliche Regulation von Hunger und Sättigungsgefühl beruht allerdings auf dem Zusammenspiel von vielen verschiedenen Botenstoffen. Matthias Tschöp und seine Kollaborationspartner verfolgen deshalb einen Ansatz, in dem sie mehrere Signalmoleküle, wie etwa GLP-1, Glucagon und GLP, in einem künstlichen Darmhormon kombinieren. Auf das Nebenwirkungsprofil wirkt sich das überraschend gut aus.
Das war unsere Hoffnung, basierend auf folgender Überlegung. Jedes Hormon hat ja seine Rezeptoren, an denen dann das Hormon andockt und in der Zielzelle seine Wirkung entfaltet. Wenn man jetzt ein Hormon gibt oder ein Medikament, was wie ein Hormon wirkt, muss man, um die Effekte so wirksam zu sehen, wie man sie möchte, die meisten der Rezeptoren damit abdecken. Man muss also so viel geben, dass da auf allen Kanälen gefeuert wird. Das ist dann meist im roten Bereich, wo dann Nebenwirkungen auftreten. Wenn man drei kombiniert, reicht es, wenn man, sagen wir mal, 30-40% der Rezeptoren jeweils abdeckt, ohne dass man eben in Nebenwirkungsbereiche kommt.
Weniger Nebenwirkungen, mehr Gewichtsverlust. Basierend auf ersten klinischen Studien hält Matthias Tschöp für möglich, dass stark Übergewichtige mithilfe des künstlichen Hormons 10-15% ihres Körpergewichtes abnehmen könnten.
Das wäre natürlich enorm. Da ist man dann schon in Bereichen, wo man natürlich das auch als Patient visuell wesentlich stärker wahrnimmt und deswegen auch nochmal so einen positiven Motivationsschub hat.
Ob das wirklich so gut und weitestgehend ohne Nebenwirkung funktioniert, wird gerade von verschiedenen Pharmafirmen in klinischen Phase 2 und 3 Studien getestet. Eine Zulassung in den nächsten 3 Jahren scheint durchaus möglich. Ganz ohne weniger Essen und mehr Bewegung ginge es aber auch dann nicht. Das Medikament kann die Hürde zum gesunden Essverhalten senken, es aber nicht ersetzen.
Es kann ja nicht sein, dass wir sagen, so, und jetzt lassen wir uns alle komplett gehen, ernähren uns von Fett, Zucker und Alkohol und dann gibt es einmal die Woche die Spritze. Das wird nicht zu einer gesunden Gesellschaft führen. Ich glaube, wir müssen über diese schwierige Situation, in die wir uns jetzt gebracht haben, sehr ausgewählt mit der Hilfe von Medikamenten bei bestimmten Patientengruppen. Aber letzten Endes brauchen wir eine gesunde Gesellschaft basierend auf einer gesunden Prävention.
Künstliche Hormone, kein Allheilmittel, aber sicher ein wichtiger Baustein im Kampf gegen Adipositas. Das war ein Beitrag von Anneke Meyer.
Forschung aktuell. Folgen Sie uns auf Twitter unter DLF Forschung.
In den Wissenschaftsmeldungen vom Tage geht es heute unter anderem um Lungenfische und die Frage, was die über die evolutionäre Entwicklung unserer Hände verraten. Und außerdem um ein Experiment, das Diabetikern Hoffnung machen könnte. Geschrieben und zusammengestellt und aufgenommen hat diese Meldung Magdalena Schmude.
Forscher züchten humane Inselzellorganoide, die Insulin produzieren. Transplantierten die Wissenschaftler die Klümpchen aus Bauchspeicheldrüsenzellen in Mäuse, die an Diabetes litten, konnten die Transplantate den Blutzucker der Tiere stabil halten. Das berichten die Forschenden in der Fachzeitschrift Nature. Um eine Abstoßung des körperfremden Gewebes zu verhindern, produzieren die Organoide außerdem ein Protein, das es dem Immunsystem der Mäuse schwer macht, sie zu entdecken. Normalerweise muss das Immunsystem nach einer Transplantation künstlich heruntergefahren werden, was die Tiere anfälliger für Infektionen macht. Bis die Methode an Menschen erprobt werden kann, sind aber noch weitere Untersuchungen nötig. Niedrige Luftfeuchtigkeit erleichtert die Ausbreitung von SARS-CoV-2 in Innenräumen. Zu diesem Schluss kommen Forschende vom Leibniz-Institut für Troposphärenforschung in einem Artikel im Fachmagazin Aerosol and Air Quality Research. Sie hatten 10 internationale Studien ausgewertet, die den Einfluss der Luftfeuchtigkeit auf das Überleben, die Ausbreitung und Infektion mit verschiedenen Erregern untersucht hatten, darunter Grippe und Coronaviren. Die Analyse ergab, dass eine relative Luftfeuchtigkeit unter 40% die Verbreitung der Viren durch Aerosolpartikel erleichtert, denn dann nehmen die Partikel weniger Wasser auf, bleiben leichter und fliegen weiter durch den Raum. Außerdem werden durch die geringere Luftfeuchtigkeit die Schleimhäute ausgetrocknet und damit durchlässiger für Viren, schreiben die Wissenschaftler. Sie empfehlen, in der kommenden Wintersaison die Luftfeuchtigkeit in Innenräumen und öffentlichen Verkehrsmitteln möglichst zwischen 40% und 60% zu halten. In Indien könnten bis zum Jahr 2030 7 Millionen Mädchen weniger geboren werden, als durch Zufall zu erwarten wäre. Das ergeben Hochrechnungen einer internationalen Forschungsgruppe, die in der Fachzeitschrift PLOS ONE veröffentlicht wurden. Entsprechende Unterschiede in der Geburtenrate des Landes sind schon seit den 1970er Jahren bekannt. Weil Mädchen häufig als wirtschaftliche Last angesehen werden, werden weibliche Föten gezielt abgetrieben. Laut der Berechnungen könnten so bis 2025 jährlich 469.000 Mädchen zu wenig geboren werden, bis 2030 dann jeweils 519.000 Mädchen pro Jahr. Komplexe Strukturen im Inneren der Herzkammern beeinflussen die Pumpleistung des Organs. Die sogenannten Trabekel sind ein Netzwerk aus Herzmuskelfasersträngen, mit denen das Innere der Herzkammern ausgekleidet ist. Beim Embryo spielen diese Strukturen eine wichtige Rolle für die Versorgung des Gewebes. Welche Aufgabe sie im Erwachsenenherzen haben, beschreibt jetzt ein internationales Forschungsteam im Fachmagazin Nature. Es konnte zeigen, dass die Trabekel den Fluss des Blutes im Herzen verbessern. Je komplexer deren Verzweigungen waren, desto höher waren die Pumpleistung und das Herzschlagvolumen. Durch die Trabekel ist die Oberfläche im Inneren der Kammer nicht glatt, sondern schwammartig. Das hat Einfluss auf den Blutstrom. Der Effekt ähnelt dem der kleinen Dellen eines Golfballs, die den Luftstrom im Flug verbessern, schreiben die Wissenschaftler. Das Forschungsschiff Polarstern hat den Nordpol erreicht und der ist fast eisfrei. Die Fahrt gehört zum letzten Abschnitt der Forschungsexpedition Mosaik. Die Wissenschaftler wollen dabei die Gefrierphase zum Ende des arktischen Sommers beobachten. Für die Fahrt zum Pol konnte das Schiff eine kürzere Route nördlich von Grönland nehmen, die normalerweise wegen einer dicken Eisdecke unpassierbar ist. Aktuell ist das Wasser dort aber offen, wie die Expeditionsteilnehmer berichten.
Soweit die Wissenschaftsmeldung vom Tage, heute von und mit Magdalena Schmude.
Sternzeit, 20. August, Viking 1 und die Suche nach dem Marsleben. Vor 45 Jahren herrschte am Cape Canaveral in Florida Marsfieber. Am 20. August 1975 hat sich die Raumsonde Viking 1 auf den Weg zum roten Planeten gemacht. 3 Wochen später folgte ihre Schwestersonde Viking 2. Fast ein Jahr später setzte Viking 1 in der Geröllwüste unseres Nachbarplaneten auf. Zur Landeeinheit gehörte kein Rover, der über die Marsoberfläche hätte fahren können. Viking 1 machte Bilder der Umgebung, nahm Bodenproben und analysierte sie automatisch im Labor an Bord. Vor allem ging es um biologische Aktivität, bis heute ein großes Thema vieler Marsmissionen. Das Ergebnis war verwirrend. Ein Experiment an Bord von Viking 1 schien Leben auf dem Mars nachzuweisen, andere Versuche hatten nichts gefunden. Die meisten Wissenschaftler glaubten damals nicht an kleine grüne Männchen oder Mikroben. Den vermeintlichen Nachweis von Leben führten sie auf chemische Reaktionen in den Proben zurück, nicht auf biologische. Der Befund ist bis heute nicht restlos geklärt. Es ist müßig, darüber zu spekulieren, wie die NASA heutzutage ein widersprüchliches Ergebnis wie von Viking 1 bewerten würde. Ironie der Geschichte, inzwischen zeigen Radaraufnahmen, dass einen halben Meter unter Viking 1 der Marsboden voll von Wassereis ist und Leben somit durchaus möglich wäre. 1982 ging aufgrund eines fehlerhaften Funkbefehls der Kontakt zu Viking 1 verloren. Beide Landesonden sind inzwischen sicher von einer dicken Schicht roten Staubes überzogen.
So viel für heute von Forschung aktuell. Delivery Hero, so heißt der neue Konzern im DAX, und die Details zum Geschäftsmodell der Lieferhelden, die verraten Ihnen die Kollegen der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft hier gleich nach den Nachrichten. Ein weiteres Thema: Kippen und Kaffeebecher. Wer zahlt für den Müll in der Stadt? Mein Name ist Ralf Krauter. Ich danke fürs Zuhören. Machen Sie es gut.